Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er war Erfinder, Künstler, Wissenschaftler, ein Universalgenie, über dessen außerordentliche Fähigkeiten gerade wieder viel gesprochen und gestaunt wird. Heute, vor 500 Jahren, starb Leonardo da Vinci und wir haben im Programm von Deutschlandfunk Kultur heute fast so viele Aspekte seines Werks in den Blick genommen, wie er Talente hatte. Jetzt gehen wir nochmal ins Museum nach München, wo das einzige Gemälde Leonardo da Vincis in Deutschland zu finden ist, nämlich in der Alten Pinakothek. Dort ist Andreas Schumacher, Kurator, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Herr Schumacher.
Guten Abend.
Was für eine Bedeutung hat denn dieses Gemälde von Da Vinci für Ihr Haus, für die Alte Pinakothek, oder anders gefragt, was wäre sie ohne die Madonna mit der Nelke?
Die Alte Pinakothek kann sich glücklich schätzen, einige Ikonen der europäischen Malerei zu bergen. Insofern steht da die Madonna mit der Nelke gar nicht so ganz allein da, aber sie ist eben ein wenig die Mona Lisa der Alten Pinakothek, auch wenn sie noch nicht so markant ist für das Schaffen Leonardos. Sie ist aber sehr bedeutend, als sie eines der drei frühesten uns erhaltenen Gemälde des Meisters ist. Und eben im deutschsprachigen Raum sich tatsächlich kein weiteres Gemälde Leonardos finden lässt. Er hat ja bekanntermaßen nicht allzu viel Gemälde uns überliefert.
Was zeigt denn das Gemälde von Leonardos Meisterschaft oder was kann man daran ablesen, was ihn als Künstler ausmachte zu diesem frühen Zeitpunkt?
Ja, das ist genau der Punkt, der dieses Bild eben auch für die Sammlung der Alten Pinakothek hochinteressant macht, die eine Sammlung ist, die sehr stark ist im Bereich der Florentiner Renaissance-Malerei, der Malerei des 15. Jahrhunderts in Florenz. Und wir erleben mit diesem Werk, mit der Madonna, mit der Nelke, Leonardo als den jungen Meister, der er seit 1472 ist, selbstständig tätig, aber noch wohl in der Werkstatt seines großen Lehrers Andrea del Verrocchio weiterhin tätig oder der verbunden, hat er die Madonna mit der Nelke um 1475 geschaffen. Und in diesem Werk wird überall spürbar, und das macht Leonardo auch ganz offensichtlich sehr forciert mit diesem Werk klar, wohin er will, nicht nur, dass er jemand ist, der die Malerei technisch neu auslotet, als er hier sich als einer derer zu erkennen gibt, die ganz fortschrittlich mit der Ölmaltechnik in Florenz tätig sind, sondern dass er auch seine Darstellungsziele, so wie er sie dann in seinen Notizen, die eigentlich ein Malereitraktat ergeben, zusammengetragen hat, dass er diese Darstellungsziele hier schon sehr deutlich verfolgt und das Bild deshalb auch so ein wenig vollgespickt ist mit vereinzelten Bravourstücken, die erkennen lassen, wohin dieses Universalgenie Leonardo forschend und malend möchte in den kommenden Jahren.
Jetzt ist das Bild aber ja nicht nur interessant, weil es eben all das zeigt, was Sie gerade beschrieben haben, sondern auch die Geschichte des Bildes scheint mir zumindest interessant. Er steht dabei erworben 1889 aus Privatbesitz. Was heißt das denn? Wie kam das Bild überhaupt nach München?
Das ist tatsächlich ein sehr glücklicher Umstand, dass dieses Werk sich gar nicht so weit von München entfernt in Günzburg befand, im Besitz eines Arztes, der eben 1889, er hatte es kurz vorher in einer Auktion bei sich zu Hause erworben, aus dem Nachlass einer Apothekerfamilie. Wir wissen nicht, wann das Bild über die Alpen gekommen ist, ob es vielleicht in der Nähe Günzburgs in einem Kloster aufbewahrt worden ist und dort dann mit der Säkularisation dann verfügbar geworden ist, verkauft worden ist. Wir wissen von einer frühen Kopie, die es im Louvre gibt, dass es unter Umständen schon am Anfang des 17. Jahrhunderts nicht mehr in Rom, sondern vielleicht schon in der Nähe eben von Augsburg zu sehen war für den Maler Johann König. Aber das sind alles nur Spekulationen. Vielleicht hat auch einer aus der Familie Wetzler, aus dieser Apothekerfamilie, das Bild nach Deutschland gebracht. Und es ist ein glücklicher Umstand, dass dieser Arzt Haug, der das Bild dann besitzt, das der Alten Pinakothek vorstellt und man hier sehr wachen Auges bald erkennt, dass es sich hier um ein wichtiges Werk aus dem Umkreis des Lehrers Leonardos und eventuell tatsächlich um ein Frühwerk Leonardos handeln könnte.
Was für eine Bedeutung hat denn Da Vinci überhaupt für die deutsche Kunstgeschichte?
Er hat sicherlich, wie viele andere Meister der italienischen Renaissance, ein großes Nachwirken für all das, was auch nördlich der Alpen dann im späten 15., im 16. Jahrhundert geschieht. Und die Berühmtheit Leonardos ist sicherlich so, dass jeder, der auch über die Alpen kam, sehr bald von ihm erfahren hat. Das ist ja nicht umsonst, dass auch seine unvollendeten Werke alle erhalten geblieben sind, weil sie eben auch schon in ihrer Zeit bewundert und sicherlich nachgezeichnet, studiert worden sind, so wie das auch für die Werke Michelangelos oder Raphaels gilt. Deshalb wirkt er sicherlich dort auch nach, aber nicht so unmittelbar wie Künstler, von denen natürlich viel mehr an Schöpfungen überliefert ist, eben wie Michelangelo und Raphael. So ist das gar nicht spürbar. Ich denke, er ist tatsächlich als forschender Geist dann auch wirksamer gewesen, obwohl natürlich auch diese Manuskripte ja etwas geblieben sind, das nicht die große Öffentlichkeit in Form von Publikationen gefunden hat. Also das heißt, die Erforschung Leonardos, die ja jetzt auch mit dem Jubiläum nochmal bedeutende Fortschritte gemacht hat, die Erforschung des Menschen, Forschers Leonardos und seiner Kunst, die ist sicherlich gar nicht so unmittelbar dann prägend gewesen. Mal davon abgesehen, dass er natürlich am französischen Hof, am Hof Franz des Ersten, dann noch seine Spuren hinterlassen konnte.
Aber dass er so vielfältig, wie man auch heute ja wieder gesehen hat, an diesem Jubiläum so eine vielschichtige Persönlichkeit hatte, ist das eigentlich der Grund, warum ausgerechnet um diesen Maler so ein Kult entstanden ist?
Der Kult ist, glaube ich, schon auch in dem Bewusstsein eben sehr früh entstanden, und darüber haben wir eben jetzt noch gar nicht bezüglich des Münchner-Bildes gesprochen, dass dieser Maler tatsächlich von Beginn an sich darum bemüht, noch viel intensiver als seine Malerkollegen die Dinge wirklich so abzubilden, wie der Mensch sie mit seinem Auge wahrnimmt. Also tatsächlich ganz im naturwissenschaftlichen Sinne den Sehprozess auch des Menschen begreifend, optische Phänomene begreifend und erforschend zu einer ganz neuen lebensnahen Abbildung der Wirklichkeit des Menschen und der Natur kommt. Der Mensch hier natürlich immer im Zentrum, obwohl bei Leonardo sicherlich auch immer kritisch gesehen und die Schöpfung nicht nach den klassischen Deutungsmustern, den christlichen Deutungsmustern gesehen, sondern tatsächlich eher jemand ist, der all diese Deutungsmuster, auch die bis dahin naturwissenschaftlichen, in Frage stellt und tatsächlich durch seine eigene Beobachtungsgabe hier zu ganz neuen Erfahrungen kommt und dann auch zu neuen technischen Lösungen diese Dinge dann, die er erforscht, abzubilden. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr früh wahrgenommen wird, und das legendäre Leonardo Sfumato, die Möglichkeit, die Körper im Raum, so wie sie vom Licht getroffen werden, plastisch zu formulieren und darzustellen in einer atmosphärischen Malerei, wo die Dinge nicht hart in der Linie gefasst im Raum stehen, sondern wirklich als modellierte Körper. Das ist etwas, was sehr früh beobachtet worden ist, auch schon von seinem Mitschüler zum Beispiel, einem Lorenzo di Credi, der so etwas unmittelbar nachahmt. Und dann findet das die Nachahmer eben auch in der weiteren Hochrenaissance-Kunst.
Und es fasziniert bis heute. Andreas Schumacher, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.